Dieser Podcast wird unterstützt von Tierschutz Austria.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreich braucht eine neue Bundesregierung. Bundespräsident Alexander Van der Bellen macht jetzt Nägel mit Köpfen.
Ich beauftrage daher Karl Nehammer mit der Regierungsbildung.
Der ÖVP-Chef ist mit seiner Partei aber eigentlich ja nur Zweiter bei der Wahl geworden. Aber mit dem Ersten, Herbert Kickl und der FPÖ, will nun einmal partout niemand koalieren. Aus diversen Gründen, die der Bundespräsident aufzählt.
Sorgen um die liberale Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, mangelnde proeuropäische Haltung und daher Beschädigung des Wirtschaftsstandortes Österreich, Russlandpolitik und Putin-Nähe, massive Sicherheitsbedenken der ausländischen Geheimdienste, spaltende und herabwürdigende Sprache, mangelnder Respekt, ein rückwärtsgewandtes Frauenbild.
Aber wie geht's jetzt weiter? Werden ÖVP und SPÖ sich einigen können? Und sind die einzige Alternative sonst Neuwahlen? Darum geht's heute. Jan-Michael Machert, Katharina Mittelstädt, ihr habt für die Standard-Innenpolitik natürlich alles rund um die Koalitionsverhandlungen ganz genau im Blick. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat Karl Nehammer von der ÖVP nun mit der Regierungsbildung beauftragt und eben nicht Herbert Kickl von der FPÖ, der bei der Wahl ja eigentlich Erster geworden wäre. Warum?
Der Bundespräsident argumentiert das so, dass wir uns in dieser außergewöhnlichen Situation befinden würden, dass die FPÖ zwar die Wahl gewonnen hat, aber derzeit niemand mit ihr bzw. mit Herbert Kickl koalieren möchte und somit eine Regierungsbildung für Herbert Kickl einfach nicht möglich ist. Damit bliebe ihm folglich gar nichts anderes übrig, als dass er eben dem Zweitplatzierten, somit Karl Nehammer von der ÖVP, die Regierungsbildung überträgt. Das hat er gestern auch nochmal erklärt und relativ ausführlich auch nochmal versucht darzustellen, in einfacher Sprache, wenn man so möchte. Das ist, wir sagen in der Redaktion manchmal, das ist ein bisschen die Sendung mit der Maus, momentan zur Demokratie mit dem Bundespräsidenten.
Nun wissen wir ja mittlerweile alle, dass es ja auch verfassungsmäßig nicht vorgeschrieben ist, dass immer der Wahlgewinner den Regierungsbildungsauftrag bekommt. Trotzdem war es bis jetzt einfach Usus in Österreich. Wie findet ihr es jetzt, dass der Bundespräsident so entschieden hat?
Ich meine, das ist eine ziemlich semantische Frage, glaube ich, die wir gerade in Österreich diskutieren, weil es da einfach zwei Lesarten gibt. Die einen sagen, man soll Herbert Kickl den Regierungsauftrag geben, um diese Ensemble beizubehalten und gleichzeitig auch damit zu provozieren oder der Öffentlichkeit zu zeigen, dass er sich halt einfach mit dem Versuch, eine Regierung, eine Koalition zu bilden oder sich eine Regierung zu suchen und eine Mehrheit zu suchen, einfach scheitert. Also einfach, dass das die Öffentlichkeit einfach live sieht. Die andere Seite sagt, er hat einfach schlicht keine Mehrheit. Das haben wir jetzt einfach in den letzten 2 bis 3 Wochen einfach gesehen, die zeichnet sich auch nicht ab. Die wird sich wahrscheinlich auch durch fortlaufende Gespräche nicht abzeichnen, weil die ÖVP nicht will, weil die SPÖ nicht will und damit hat er einfach keine Mehrheit. Und daher kann man eigentlich diesen Schritt umgehen, indem man sagt, Karl Nehammer, probierst du. Es ist halt einfach eine, finde ich, ist meine persönliche Meinung, eine Geschmacksfrage. Man könnte das natürlich machen und könnte Herbert Kickl diesen Regierungsauftrag übergeben. Dann sieht man ihn vermutlich scheitern. Die Freiheitlichen wenden da immer ein, wenn wir die Chance gehabt hätten, vielleicht ein bisschen Spritzer und Bier gemeinsam zu trinken, vielleicht hätten wir uns angenähert, das sagen sie immer im Hintergrund. Ich glaube es in dem Fall tatsächlich nicht, dass sich die ÖVP da hätte breitschlagen lassen in dem Fall. Ich meine, es stehen Landtagswahlen an, vielleicht hätte sich das noch in den nächsten Wochen verändert, aber die SPÖ garantiert nicht, daher sind die Chancen einfach wahnsinnig klein und darum halte ich es eigentlich für eine semantische Debatte, die man aber nicht unterschätzen darf, weil sie in der Bevölkerung tatsächlich emotional geführt wird.
Wie lautet die Kritik denn daran, dass Kickl da jetzt eben nicht selber mal probieren darf, ob er doch was herbekäme?
Ganz spannend war, dass relativ schnell, ich finde fast überraschend harsche Kritik am Bundespräsidenten und an seiner Vorgehensweise aus der Steiermark kam. Also einerseits vom Landeshauptmann der Steiermark, Christopher Drexler, der ein ÖVP-Politiker ist, aber auch vom steirischen SPÖ-Chef, die beide sinngemäß meinten, also der Bundespräsident hat einen Fehler gemacht. Es ist unverantwortlich, dass man nicht Herbert Kickl den Regierungsbildungsauftrag gegeben hat. Gerade in der ÖVP ist Drexler zwar momentan der Einzige, der so klar seinen Missmut formuliert. Ich glaube, er ist aber verbreitet. Es hat der Karl Nehammer selbst nach der Wahl gefordert, dass die FPÖ den Regierungsbildungsauftrag erhalten soll. Und es ist relativ breit verbreitete Meinung, dass das die aus strategischer Perspektive bessere Variante für alle anderen Parteien gewesen wäre.
Aber ist Drexler jetzt wirklich persönlich dieser Meinung oder hat er da vor allem die Wahl in seinem Bundesland im Kopf, die jetzt ja bald ansteht?
Er hat ganz bestimmt vor allem seine eigene Wahl im Kopf. Er hat ja auch selbst in einem Interview formuliert, dass die steirische FPÖ jubelt darüber, dass Kickl diesen Regierungsbildungsauftrag nicht bekommen hat. Ist auch irgendwie nicht ganz unlogisch, weil natürlich zahlt das total auf die Erzählung der Freiheitlichen Partei ein, die schon seit Jahren gepflogen wird, nämlich, dass eben die Elite, die sogenannte, die politische Elite, die FPÖ verhindern wolle und dagegen kämpft man gemeinsam an der Seite des Volkes, was natürlich aus verschiedenerlei Hinsicht Blödsinn ist, aber natürlich jetzt irgendwie einen Stempel hat.
Auf diese Erzählung von der FPÖ kommen wir dann eh nochmal zu sprechen, aber schauen wir uns jetzt die tatsächlichen Regierungsverhandlungen an, die anstehen. Da hat der Bundespräsident ja auch gleich den Auftrag an Karl Nehammer formuliert, sich jetzt mit der SPÖ zusammenzusprechen. Was ist denn zu diesem Auftrag, der auch die Sozialdemokratie betrifft, von der SPÖ zu hören?
Ich meine, offiziell nehmen Sie es einmal an und warten jetzt einmal ab, wann die ÖVP auf sie zukommt und wie es dann weitergeht. Wenn man sich im Hintergrund umhört und teilweise das, was offiziell gesprochen wird, unter anderem von Doris Burres zuletzt im Profil, sieht man, dass man sich auch schon die längste Zeit darauf vorbereitet, mit der ÖVP Koalitionsverhandlungen zu führen. Man weiß mittlerweile sehr offen, dass einfach die mächtige Wiener SPÖ ein sehr großes Interesse daran hat, an einer Regierungsbeteiligung. Die Gewerkschaft dürfte ein massives Interesse daran haben und das kommt eben mal öffentlich, einmal weniger öffentlich raus. Aber es gibt natürlich auch in der SPÖ, wie immer in der SPÖ, Stimmen, die das eher kritisch sehen. Es gibt ja zwei Dilemmata. Einerseits macht man den Steigbügelhalter der ÖVP, um die FPÖ zu verhindern. Wenn man es nicht macht, stellt die FPÖ möglicherweise, sollte sich die ÖVP jemals breitschlagen lassen, den Kanzler. Also ich glaube, man befindet sich da in einer ziemlichen Wiggle-Woggle-Situation auch einfach innerparteilich, also der sehr offen ausgesprochen hat, dass man nicht mit der ÖVP zusammengehen soll, vor allem auch nach dieser unter Anführungsstrichen Wahlniederlage, also das egalisierte schlechteste Wahlergebnis, war Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Und was man so hört, ist er damit nicht ganz alleine. Es gibt halt, sage ich mal so, auch in den Bundesländern, aber dennoch Leute, die schon früher, also so wie Tirols Landeschef Dornauer zum Beispiel, der schon vor einigen Monaten gesagt hat, man soll mit der ÖVP in eine Koalition gehen. Also es gibt ein sowohl als auch in der Partei, aber ein großes Murren hört man momentan noch nicht.
Ich glaube, ganz grob zusammengefasst sind es vor allem Vertreter aus der SPÖ Burgenland und aus der SPÖ Steiermark, die skeptisch sind bzw. ablehnend, was eine neue Auflage der alten großen Koalition betrifft. Aber vor allem die ganzen Parteigranden haben ein großes Interesse daran, dass das funktionieren wird.
Der meiste Druck in Sachen Regierungsbildung liegt jetzt mal als Person auf Karl Nehammer, der den Regierungsbildungsauftrag bekommen hat. Was sagt er denn selber dazu, beziehungsweise wie geht's ihm wohl damit?
Also ich meine, momentan nimmt das einmal an und auch wenn man Drexler zugehört hat, hat Drexler tatsächlich nicht Unrecht gehabt. Also ich glaube, ein Honiglecken wird es mit der SPÖ sozusagen auch nicht im Moment. Also hat ja auch eine, sage ich mal, ein ÖVP-Urgestein, Rauch Kallert, ja auch gesagt, dass einfach sie da momentan einfach einer der linkeren SPÖ-Chefs der vergangenen Jahre einfach einer ÖVP gegenübersteht, die sie natürlich auch verändert hat. Sie nennen es Mitte, es hat sie natürlich in gewissen Bereichen auch, sage ich mal, seit Sebastian Kurz und seit der Koalition halt mit den Freiheitlichen ab 2017 natürlich auch in gewissen Bereichen eine gewisse Verhärtung stattgefunden, gerade Thema Migration und Asyl zum Beispiel. Aber gleichzeitig darf man auch nicht unterschätzen, dass Nehammer ja auch die Wirtschaft hinter sich braucht, auch traditionell. Und da gibt es Teile, also wenn man zum Beispiel die industriellen Vereinigung hernimmt, gibt es Teile, die lieber eine Koalition mit den Freiheitlichen gesehen hätten. Das heißt, eigentlich liegt es auch an ihm, sozusagen diese Wirtschaftsstimmen, die muss er auch besänftigen. Das heißt, diese Koalition muss auch in Sachen Standortpolitik, das hat er ja auch selber gestern in seiner kurzen Rede gesagt, dass Standortpolitik einfach mitunter neben Migration eines dieser Themen ist, die man klären muss. Und es wird halt mit der SPÖ aus heutiger Sicht, die, sage ich jetzt einmal, klassenkämpferischer aufgetreten ist und der Babler, zumindest jetzt mal imagemäßig und auch vom Programm her, würde ich sagen, ziemlich diametral zu dem der ÖVP, wird zu klären sein. Nämlich auch, und das ist, glaube ich, schon auch wichtig zu betrachten, Nehammer muss sozusagen sich durchsetzen, aber auch Babler leben lassen, weil es bringt ja auch jetzt nichts, in eine Dreierkoalition zu gehen, wo man quasi probiert, als möglicher Kanzler sein Gegenüber komplett abzuräumen. Das sorgt ja auch noch für Unzufriedenheit. Das heißt, es muss eigentlich eine Möglichkeit da sein, des Austarierens, wo irgendwie sie alle darauf einigen, wie man diese Zukunftsfragen löst, ohne jetzt so arge Kompromisse zu schließen, die man in der Öffentlichkeit nicht verkaufen kann. weil sie so gering sind. Sprich, dass man auf den wirklich kleinsten Nenner kommt. Und gleichzeitig muss man halt auch Andreas Babl in der Koalition reüssieren lassen und die SPÖ. Also das wird einfach wahnsinnig schwierig aus heutiger Sicht, aus meiner Sicht auch.
Aber Katharina, wie gehen die Parteien die Verhandlungen jetzt konkret an? Sitzen die jetzt schon an geheimen Orten zu konspirativen Treffen zusammen? Müssen da jetzt erst noch intern einige rote Linien nochmal neu fixiert werden? Wie geht es jetzt weiter?
Es sind ja jetzt schon einige Wochen seit der Wahl vergangen und die haben sich natürlich auch alle schon getroffen. Das war ja ist auch öffentlich bekannt. Die saßen schon beisammen. Ich habe auch gerade nochmal mit Leuten rund um Andreas Babler telefoniert. Die meinten auch, ja, also es gibt da einen Austausch. Es gibt auch eigentlich ein ganz gutes Verhältnis, sagen die, zwischen Andreas Babler und Karl Nehammer. Also es ist konstruktiv und am Persönlichen wird es nicht scheitern. So heißt es. Es gibt wieder andere Stimmen, von denen man hört, naja, also die ÖVP spießt sich schon vor allem auch an der Person Andreas Babler, weil der für sie eben unter Anführungsstrichen der Marxist ist, der irgendwie besonders am linken Rand steht und deswegen es für die ÖVP besonders schwierig wäre, da irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen. Jetzt wird ein Plan aufgesetzt werden. Wir haben ja so einen Plan schon vorliegen gehabt, wenn wir uns erinnern. Die FPÖ hatte ja ein bisschen aus Trotz heraus schon einen Verhandlungsplan auf den Tisch gelegt, wie sie es gerne mit der ÖVP sich ausgemacht hätte. Dazu kam es bekanntlich nicht. Aber so in diese Richtung wird es jetzt wohl demnächst einen Plan geben, wie sich ÖVP und SPÖ beziehungsweise dann irgendwann ja auch noch die Dritten, die dazukommen, wie wir wissen, weil das hat Karl Nehammer schon gesagt. Er meinte gestern, es braucht einen Dritten für eine stabile Mehrheit. Also eben entweder NEOS oder Grüne, die dann natürlich auch noch in die Verhandlungen eingebunden werden müssen.
Aber auch ohne, dass wir jetzt da noch jemand Dritten dazu nehmen, ist es ja schon extrem kompliziert, gerade inhaltlich. Was sind denn die großen Knackpunkte jetzt mal zwischen SPÖ und ÖVP?
Ich meine, da natürlich die Frage, wie man nennt es immer so verquer Standortpolitik oder halt sehr spröde, aber es geht halt wirklich darum, in den nächsten Jahren, wie halt Österreich wirtschaftlich aufgestellt ist, ganz grundsätzlich. Das hört man immer wieder. Wir haben einfach eine horrende Staatsverschuldung, wir haben einfach schlechte Wirtschaftsdaten und irgendwie sind wir auch nicht so gut durch die Inflationskrise gekommen wie andere Länder. Das kommt auch immer wieder dazu und da gibt es halt mehrere Ansätze, um das anzugehen. Da stehen sie halt schon die beiden sehr diametral auseinander. Ich meine, zum Beispiel Babler wollte eine Vermögensteuer, also der wollte jetzt sehr pauschal gesagt schon auch die Reichen zur Kasse bitten, um sich quasi an dieser Krise zu beteiligen. Die ÖVP hält natürlich von dem gar nichts, also sprich neue Steuern so und so nicht. Da geht es halt eher darum, Investitionen, wie man es nennt, den Wirtschaftsstandort der Wirtschaft schmackhaft zu machen und das mit Förderungen zu lösen und so weiter, wovon natürlich auch die SPÖ nichts hält, weil die sagt halt, okay, jetzt haben wir während Corona schon wahnsinnig hohe Wirtschaftshilfen gehabt, die haben wir verteilt quasi durch die Gießkanne. Die haben vor allem davon profitiert. Ich meine, waren natürlich schwere Zeiten, aber die haben sehr stark davon profitiert. Und jetzt nochmal was hinterher zu schieben, sieht die SPÖ da halt sehr kritisch. Also wie man das angeht, da steht man schon sehr diametral auseinander. Und das, was aber SPÖ und ÖVP wiederum gemein haben, was mit den NEOS wiederum schwierig wäre, da sind die NEOS einfach viel, viel wirtschaftsliberaler als die ÖVP zum Beispiel. Die ist ja auch eine sehr etatistische Partei, die sehr, 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 sehr stark auf ihre Pensionisten setzt, die sie braucht, weil das einfach nur immer ein wichtiger Faktor ist bei den Wahlen. Da habe ich zum Beispiel im Hintergrund gehört, da tun wir uns schwer. Also sprich, gerade bei den Pensionen, wo auch immer wieder Wirtschaftsexperten sagen, da wäre vielleicht was zu holen, Pensionsantrittsalter erhöhen, auch wahnsinnig schwierig, weil man gerade die Pensionisten nicht verbrellen möchte. Also die haben ja auch meistens, wenn man in die Vergangenheit schaut, kurz vor knapp vor der Wahl noch meistens ein Zucker nur drauf bekommen, um Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Also ich glaube, in manchen Punkten wird man sich da schon finden können. Ich glaube nur, erstens mal ist das große Thema, was ja einfach auch den Wohlstand der Gesellschaft mitprägt und auch die Stimmung. Also ich glaube einfach, wir haben gemerkt, die Teuerung war eins der großen Themen. Darauf wird man relativ zügig und relativ glaubhaft Antworten finden müssen. Und ich glaube, da werden beide über den Schatten springen müssen, wie man das angeht. Und einfach einen größeren Plan, eine größere Geschichte erzählen. Also so die Pflasterpick-Politik, die wird halt nicht funktionieren. Dass man halt sagt, okay, dann machen wir da ein bisschen und dann schauen wir halt einmal. Das war eigentlich auch das große Problem der türkis-grünen Regierung beim Thema Inflation. Da hat man viel getan, aber es hat trotzdem nicht so zu 100% funktioniert. Das sagen ja alle Wirtschaftsexperten im Moment. Also ich glaube, das wird eines der großen, großen Themen. Und Migration natürlich auch, aber das ist, glaube ich, ein Dauerbrenner, der seit 10 Jahren europäisch ziemlich ungelöst daherkommt. Also ich glaube, da wird es auch Antworten brauchen, weil das Thema muss man, wenn man jetzt, sagen wir mal, in die Zukunft schaut und irgendwie Herbert Kickl eindämmen möchte, weil ich glaube, das ist schon eine Geschichte, die die kommende Regierung ja auch irgendwie hinbekommen muss, weil jetzt hat man sozusagen Herbert Kickl einmal zur Seite gestellt und gesagt, okay, wir können eine Mehrheit neben dir bilden. Ich glaube, man wird halt eine große, glaubhafte Geschichte erzählen müssen, die nächsten 5 Jahre wirklich spürbar was verändern müssen, um das auch so beibehalten zu können, weil sonst, glaube ich, ist Herbert Kickl da jetzt rein strategisch betrachtet im Vorteil.
Ich lebte wie eine kleine Königin. Der Tag bestand aus Essen, Streicheln und Schlafen. Bis zum bösen Erwachen. Weggeworfen wie ein altes Spielzeug musste man mich aus einer Tonne retten. Aber warum? Ich wünsch mir doch nur ein warmes Plätzchen und ab und zu ein bisschen kuscheln.
Sie hörten Monika Weinzettel als Hauskatze Mia. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
Es ist natürlich nicht euer Job, da jetzt Mediator und Mediatorin für ÖVP und SPÖ zu spielen. Aber wie könnten die beiden Parteien denn diese großen Gräben irgendwie überbrücken?
Also klar ist, und das ist aber auch innerhalb beider Parteien klar, es wird einfach in vielen Punkten Kompromisse und ein Aufeinanderzugehen geben müssen. Und ich habe den Eindruck, in der Vergangenheit sind irgendwie Kompromisse auch so ein bisschen schlecht geredet worden. Es war immer so, es muss immer irgendwie alles Gold sein und glänzen, vor allem irgendwie so in der ganzen Ära Sebastian Kurz, der hat das sehr gut verstanden, alles, worauf er sich mit seinen Regierungspartnern geeinigt hat, als den großen Erfolg zu verkaufen. Aber ich finde, es muss jeder Partner auch gar nicht immer den absoluten Erfolg erzielen. Es gibt in unserer Gesellschaft eben verschiedene Interessensgruppen und verschiedene Anliegen von unterschiedlichen Gruppen, die eben auch abgewogen gehören manchmal. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach auch gar nicht so schlecht, wenn sich Parteien mit verschiedenen Ansichten zusammensetzen und gemeinsam um einen guten Kompromiss ringen. Also ich glaube, man muss das jetzt gar nicht so von vornherein verteufeln, dass das womöglich auch harte Verhandlungen werden, weil wenn man zumindest willens ist, dass am Ende eine Reform rauskommt, dass am Ende eine Verbesserung rauskommt, dann ist es ja womöglich auch gar nicht so schlecht, wenn da nicht zwei sitzen, die sich ohnehin die ganze Zeit nur annicken.
You can't always get what you want, wäre dann wohl euer Soundtrack zu den Koalitionsverhandlungen. Wer ziemlich sicher aber kriegen könnte, was er eigentlich will, das sind die Neos. Die wollen nämlich unbedingt in die Regierung. Und es gibt jetzt eigentlich schon sehr, sehr handfeste Gerüchte, dass das auch klappen dürfte. Wer ist aber eigentlich die treibende Kraft, trotz einer sehr, sehr dünnen Mehrheit noch wen Dritten an Bord zu holen?
Das liegt daran, wenn man sich jetzt das Ergebnis in Mandaten anschaut, dann liegen ÖVP und SPÖ gemeinsam bei 92 Mandaten. Das ist eine haarscharfe Mehrheit bei 183 Abgeordneten, die es insgesamt gibt. Wenn nur ein einziger Abgeordneter, eine einzige Abgeordnete fehlen würde bei einer Abstimmung, dann ist diese Mehrheit weg. Dann wäre quasi Mandatsgleichheit mit der Opposition. Jetzt kann man sagen, gut, vielleicht ist auch in der Opposition mal jemand krank. Wenn jetzt irgendwie da einer fehlt, dann fällt ja vielleicht auch dort wieder jemand und dann würde sich das wieder ausgleichen. Aber man muss sich vorstellen, es wäre auch jeder einzelne Abgeordnete in der Lage, die Regierungsparteien komplett unter Druck zu setzen. Ja? Wenn man sich vorstellt, wenn da einer mal irgendwie eine andere Meinung pflegt und womöglich ausscheren würde, dann wäre sofort die Mehrheit weg. Eben dann dazu kommen irgendwie Krankenstände, die möglich wären etc. Es ist einfach extrem riskant. Von dem her kann ich das gut nachvollziehen, dass der Bundeskanzler Karl Nehammer gestern meinte, es braucht auf jeden Fall einen Dritten. In welcher Form ist natürlich, finde ich, noch unklar, weil da gibt es ja auch verschiedene Optionen. Theoretisch denkbar wäre ja auch, dass nicht die Neos direkt in der Regierung dabei sind, sondern dass man mit denen oder auch mit den Grünen Arbeitsübereinkommen für gewisse inhaltliche Punkte schafft. Ja? Also womöglich, vor allem wenn es irgendwie eine Dreierkoalition in Verhandlungen extrem schwierig würde, könnte man ja auch mal neue, kreativere Ideen andenken, wie Mehrheiten gefunden werden im Parlament.
Dass bei einer Dreierkoalition die Neos die Favoriten wären, das wissen wir. Das haben wir auch in einer Folge schon erörtert, dass eben die ÖVP nicht mehr mit den Grünen will und die SPÖ gerade in Wien mit den Neos eigentlich ganz gut klarkommt bisher. Welche Forderungen würden Sie aber wohl mit an den Verhandlungstisch bringen?
Sie sind halt einfach beim Thema Wirtschaft, glaube ich, was Reformen anbelangt. Also ich glaube, die würden da sehr stark in die Strukturen reingehen. überhaupt sind die NEOS da, glaube ich, so ein bisschen die Streberpartie, könnte man es jetzt im positiven Sinne nehmen, weil die sehr stark dafür bekannt sind, sich einfach Dinge wirklich sehr genau anzusehen. Ich glaube auch beim Thema Bildung, wo ja eigentlich wir jetzt einen Bildungsminister hatten von der ÖVP, der immer gesagt hat, naja, gibt ja kein Problem, eigentlich Lehrer sein ist ein toller Beruf, und wenn man sie dann umhört, sagen Lehrerinnen, ja, ist schon ein toller Beruf, aber die Umstände sind sehr schwierig. Ich sage jetzt einmal so, da haben jetzt die NEOS in Wien vielleicht auch noch nicht die Welt umgedreht, aber ich glaube halt, einmal überhaupt das Thema zu erkennen und Bildungspolitik in Österreich einmal anders zu denken, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, auch notwendig, weil ich glaube, gerade im Bildungsbereich vereidigen sich im Moment gerade so viele Themen irgendwie. Weiß nicht, man kann das ja wirklich sehr breit denken, man kann vom TikTok beginnen bis zum Thema, wieso werden Jugendliche straffällig. Da ist Schule einfach ein gemeinsamer Raum, wo Kinder oder wo einfach Menschen, junge Menschen einfach sehr, sehr viel Zeit gemeinsam verbringen an einem Ort. Und ich glaube, dass man Schule 2024 vielleicht ein bisschen anders denken muss angesichts der Probleme, die wir haben. Und ich glaube, dass die NEOS da eine Partei sein können oder eine treibende Kraft sein können, die das durchaus so sehen. Da hat sich die ÖVP in den vergangenen Jahren nicht besonders ausgezeichnet oder die SPÖ auch nicht. Das ist eh ihr Leibthema seit Matthias Stolz eigentlich. Also ich glaube, da könnten die NEOS ziemlich viel mit einbringen und es wäre notwendig.
Und noch dazu ist, glaube ich, gerade das Bildungsressort auch realistisch. Denn weder ÖVP noch SPÖ reißen sich besonders darum, wenn man es mal so flapsig formulieren darf.
Aber wenn wir jetzt schon eine SPÖ und eine ÖVP haben, bei denen es ziemlich schwierig sein wird, auf einen grünen Zweig zu kommen, und dann noch streberhaft motivierte NEOS dazukommen, die halt wirklich tiefgreifende Reformen durchbringen wollen, ist es realistisch, dass die sich irgendwie auf eine Regierungszusammenarbeit einigen können?
Es ist zumindest nach aktuellem Stand notwendig, wenn wir nicht in Neuwahlen schlittern wollen. Denn wenn tatsächlich niemand mit Herbert Kickl koalieren möchte und der an der FPÖ-Spitze bleibt, wovon definitiv auszugehen ist, dann müssen die anderen beiden großen Parteien, nämlich ÖVP und SPÖ, zusammenfinden. Daran führt nichts vorbei. Eine andere Mehrheit ist nicht möglich, rechnerisch. Somit ist natürlich der Druck auch relativ groß. Immer noch gibt es vor allem in den Oppositionsparteien die Erzählung, naja, womöglich gibt es doch einen Masterplan in der ÖVP, dass man jetzt eben lange verhandelt und dann irgendwann doch sagen kann, es geht nicht, und im Sinne dessen, dass wir eben doch nicht in Neuwahlen schlittern und irgendwie so eine Art Staatskrise uns befinden, müssen wir jetzt eben doch mit den Freiheitlichen verhandeln. Ich halte Karl Nehammer für glaubwürdig in seiner Ablehnung. Ich denke, es auch strategisch betrachtet für die ÖVP tatsächlich unattraktiver, in einer Koalition mit Herbert Kickl als Kanzler zu sein. Von dem her nehme ich ihm das Bemühen, das jetzt mal ja auch signalisiert wird, durchaus ab. Aber es ist bestimmt keine ausgemachte Sache, dass das auch funktionieren wird, weil, wie du ganz richtig sagst, es ist bestimmt kompliziert, auf einen grünen Zweig zu kommen.
Ich meine, nur zwei Gedanken, die ich mir gestern so gemacht habe, den Slogan "Kein weiter wie bisher", ist ein bisschen eigenartig, wenn das halt von einem kommt, der das bisher war. Die anderen Parteien mögen das so sehen, aber finde ich ein bisschen eigenartig, dass es vom Kanzler kam. Aber was da trotzdem drinnen steckt und was vielleicht die Pflicht ist für alle drei, dann kann man schon zusammenkommen. Nehammer hat sich gestern schon so ein bisschen probiert, die Themen vorzugeben. Was sind die Pflöcke, die drei Pflöcke, die wir einschlagen müssen? Standortpolitik, Migration, Gesundheitswesen. Wenn man es schafft, tatsächlich sich auf eine Geschichte zu einigen, wie bringen wir Österreich in 5 Jahren ein Stück weiter? Oder meinetwegen 3 Stücke. Man wird zum Beispiel das Thema Asyl und Migration nicht lösen in dem Sinn können, aber man könnte vielleicht ein Stück weiterkommen oder Lebensrealitäten verbessern, um, sage ich jetzt einmal, sowas, wie, über was wir im Sommer so reden mussten, über Bandenkriege und so weiter, diese Themen anzugehen, nämlich wirklich glaubwürdig anzugehen und nicht so, wie es die ÖVP in den vergangenen Monaten immer wieder gemacht hat, dass man sagt, okay, Leitkultur, Strafmündigkeit senken und so weiter. Also wenn man wirklich Themen tiefgreifend versucht zu ändern und das, glaube ich, können die drei auch zusammenbringen, wenn sie es wirklich ehrlich meinen, dann kann das funktionieren. Weil ich glaube, alle haben ein Interesse bei diesen drei Themen. Zum Beispiel, wenn man gestern dachte, okay, da könnte sie jeder finden, weil Gesundheitswesen, dass das Gesundheitswesen funktioniert, daran hat jeder ein Interesse. Sie haben vielleicht andere Zugänge, wie man dorthin kommt, aber sie haben ein Interesse daran. Ich glaube, alle drei haben auch ein Interesse daran, dass sie beim Thema Asyl und Migration, diese Emotionalität, dass die endlich herunterfährt, weil auch das ja ein Treiber ist, der die FPÖ so stark macht. Auch weil man da eben mit dieser Pflasterpolitik einfach nichts erreicht hat oder weniger erreicht hat in den vergangenen Jahren. Und genauso glaube ich, dass beim Thema Standortpolitik jeder und jede ein Interesse hat, dass wir da irgendwie das Beste daraus machen und durchkommen. Und es ist nicht irgendwie so dieses Durchwurschteln irgendwie so, sondern wirklich spürbar etwas zu machen. Und ich glaube, wenn man sich wirklich auf diese Geschichten einigt, dass man sagt, okay, wir haben ein gemeinsames Interesse, in 5 Jahren wollen wir besser dastehen als heute, dann kann man sich treffen, bei allen Unterschieden, die es gibt. Und ich glaube halt, das, was eben nicht passieren darf, ist, dass wir ein Regierungsprogramm voller Stückwerk haben, das auch wieder nur so ein bisschen was verändert und da ein bisschen und da ein bisschen. Und ich glaube nämlich, dass Menschen das Gefühl brauchen, dass sie wirklich was verändert. Ich glaube halt, dass diese Regierung, wenn sie funktionieren will, eine Geschichte braucht. Und die muss, das, auch das kann man vielleicht von Sebastian Kurz lernen, eine Geschichte braucht, die durchgängig ist und die dann aber auch mit Leben erfüllt wird. Das kann man wiederum von der Regierung unter Sebastian Kurz nicht lernen. Aber ich glaube, das ist einfach das Zentrale, wie man zusammenkommen könnte.
Ich höre so raus, dass es, wenn es zu einer Einigung kommt, nur über eine gemeinsame Vision funktionieren kann und nicht darüber, dass man sich halt einfach irgendwie auf was einigen muss, weil es halt sonst Neuwahlen gäbe. Was sagt denn aber jetzt Herbert Kickl dazu? Er kann nicht Kanzler werden, er kann nicht in die Regierung, wie es ausschaut. Lacht er sich darüber vielleicht insgeheim aber ins Fäustchen, weil er sich mit diesem ganzen Chaos nicht abfinden muss?
In der FPÖ war die öffentliche Rage gigantisch, quasi als der Bundespräsident durch seine Tapetentür war und die Erklärung abgegeben hatte, dass jetzt Karl Nehammer den Regierungsbildungsauftrag bekommt. Es hagelte geradezu Aussendungen aus sämtlichen FPÖ-Landesorganisationen. Es wurde geschimpft und jetzt schon irgendwie ausgerufen, dass die Koalition der Verlierer, der Gescheiterten, dass die jetzt dafür stehen wird, dass die kommenden Jahre noch schlechter werden als zuvor. Und auch Herbert Kickl selbst hat sich recht schnell geäußert und natürlich auch breit Kritik geübt. Er hat auch irgendwie diese eh schon recht bekannte Erzählung rechter aufrechterhalten, von wegen, ja, da wurde ja jetzt eben der Wählerwille, was das Volk eigentlich wollte, das wurde jetzt wieder verhindert. Gleichzeitig hat er, finde ich, einen ganz interessanten Satz formuliert, nämlich das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Man weiß nicht genau, ob man das also als annäherungsweise Drohung verstehen soll oder ein Hoffnungsschimmer, der in ihm lebt. Das wäre jetzt eine Frage der Interpretation. Aber ja, also ich glaube, dass hinter den Kulissen man sich bestimmt auch vielleicht ärgert bei der FPÖ, gleichzeitig weiß man dort, dass es strategisch für die FPÖ alles gerade gar nicht so schlecht läuft und deswegen vielleicht wurde auch eigentlich insgeheim eine Sektflasche geöffnet.
Weil wir jetzt so viel darüber gesprochen haben, wie schwierig diese Koalitionsverhandlungen werden und du auch gesagt hast, dass du nicht glaubst, dass die ÖVP doch noch einknicken und mit der FPÖ eine Koalition eingehen könnte. Steht denn das Szenario Neuwahlen wirklich im Raum oder haltet ihr das für am Ende des Tages dann doch ausgeschlossen?
Im Raum steht es meiner Ansicht nach schon, aus dem Grund, dass doch einiges passieren müsste, damit die ÖVP doch mit der FPÖ regieren kann. Dafür in erster Linie müsste die ÖVP ihren Parteichef absägen, weil Nehammer sich so einbetoniert hat in seiner Positionierung gegen Kickl, dass es für ihn de facto nicht möglich wäre, da nochmal einen Rückzieher zu machen und irgendwie gesichtswahrend in eine Regierung reinzugehen. Das heißt, die ÖVP müsste erstmal einen neuen Parteichef oder eine neue Parteichefin finden und aktuell bietet sich, auch wenn man mit Vertretern der Volkspartei spricht, niemand logisch an. Das heißt, es wäre mal ein ziemlicher Prozess. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das passieren wird oder passieren kann. Ganz bestimmt nicht, aber es ist wohl auch nicht das wahrscheinlichste Szenario. Und somit, wenn ÖVP und SPÖ sich tatsächlich nicht einigen und die ÖVP dabei bleibt, nicht mit der FPÖ zu koalieren, dann führt an Neuwahlen faktisch nichts vorbei, weil andere Mehrheiten eigentlich nicht gefunden würden, außer man beginnt eine ganz kreative Lösung zu finden, wie eine Form von Minderheitsregierung, die dann von unterschiedlichen Parteien geduldet würde, oder irgendeine Form von Expertenregierung, die von unterschiedlichen Parteien geduldet würde. Aber ich meine, das sind wir jetzt doch schon sehr weit in der Spekulation, weil aktuell denkt das jetzt noch niemand an.
Und ich meine, was so ein bisschen gegen Neuwahlen spricht, ich meine, natürlich ist es im Raum, aber was so ein bisschen dagegen spricht, das hört man auch in den Parteien, wenn man sich umhört, ist halt schon die Angst von dem, was dann passiert. Weil ich meine, momentan ist Kickl, würde ich jetzt einmal sagen, strategisch, Vorteil ist vielleicht ein bisschen hoch gegriffen, aber auf jeden Fall nicht schlecht unterwegs, weil man muss ganz ehrlich sagen, rhetorisch, handwerklich ist er immer da, sobald der Bundespräsident was gesagt hat und spricht natürlich sehr stark zu seinen Leuten. So, das ist strategisch nicht blöd gemacht. Jetzt kann man sich mal vorstellen, sagen wir, die sprechen jetzt Wochen oder vielleicht sogar ein paar Monate und am Ende scheitert es. Ich meine, wie schaut das aus? Was würde Herbert Kickl sagen, wenn die aus seiner Sicht Verliererkoalition zuerst ihn ausschließt, unter Anführungsstrichen, im Bund mit dem Bundespräsidenten, wo er dann eh immer sagt, Einheitspartei, also das ist jetzt rein nur strategisch betrachtet und dann bringen die anderen nichts zusammen. Sondieren vielleicht lange, reden vielleicht lange, bringen dann vielleicht noch nichts zusammen, dann Neuwahlen. Erstens einmal ist er da strategisch massiv im Vorteil, also rein kommunikativ. Und das andere ist natürlich, vielleicht tut es der ÖVP jetzt mit 26% im Moment noch nicht so weh, wenn die dann 2-3 einbüßt. Tut auch weh, aber weniger als der SPÖ, weil ich meine, bei der SPÖ geht es eher darum, steht dann der Zweier noch vorne oder nicht. Also das heißt, man hat dann schon strategisch betrachtet schon einen gewissen Druck auch da, einen Erfolgsdruck, das jetzt auch irgendwie hinzubringen. Und auch da eben da wieder, nicht nur hinzubringen, sondern einfach gut zu machen. Und ich glaube halt, Neuwahlen wären halt vor allem für die SPÖ desaströs. Weil ich meine, ich glaube, dann reden wir halt schon, also warum hätte jetzt dann die SPÖ nach so einem Szenario ein Plus vorne. Also ich glaube eher, dass wir dann von einer gestärkten FPÖ reden, die eh immer recht hatte, unter Anführungsstrichen. Also ich kann mir jetzt schon circa vorstellen, wie nachher die Aussendungen ausschauen oder wie die Pressekonferenzen von Herbert Kickl ausschauen, wenn das nicht funktioniert. Also da sehe ich die FPÖ dann schon im Vorteil. Sie sind irgendwie zu ihrem Glück gezwungen, kann man sagen.
Die Motivation dürfte hoch sein, dass bei diesen Regierungsverhandlungen jetzt tatsächlich was rauskommt. Wir werden die natürlich im Blick behalten. Vielen Dank, Jan-Michael Machert und Katharina Mittelstädt für diese Einschätzungen.
Gerne, Antonia.
Gerne.
Danke Ihnen schon mal fürs Zuhören und wenn Sie Thema des Tages schon immer mal live erleben wollten, dann haben Sie bald die Gelegenheit dazu, nämlich bei der Buch Wien in Wien. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Falls Sie Thema des Tages unterstützen wollen, dann hilft uns übrigens ein Standard-Abo wirklich sehr. Bleiben Sie jetzt aber noch dran, gleich geht es in der Meldungsübersicht unter anderem um das Karriereende von Dominik Thiem.
Wir haben kennengelernt, da war er ein junger wie der Hund. Wir waren ein Spitzenteam. Aber dann ist er krank geworden und schwach geworden und dann hat er mich abgeben müssen. Aber nicht obwohl, sondern weil er mich eben so gern gehabt hat. Ob ich noch mal so jemanden finde wie er? Ja.
Sie hörten Gary Seidel als Schäferhund Benno. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Russland treffen gerade die sogenannten BRICS-Staaten zusammen. Russlands Präsident hat zu dem Treffen in der russischen Stadt Kasan eingeladen und dort bei der Eröffnung heute weitere finanzielle Zusammenarbeit angeregt. Eine Vertiefung dieser sei ein ebenso wichtiges Thema wie die Erweiterung der Vereinigung. Er sprach vom Beitrittswunsch vieler Länder des globalen Süden. Es gäbe mehr als 30 Länder, die sich dem Bündnis anschließen wollten, sagte Putin. BRICS steht ja für die Gründungsländer Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Die Vereinigung dieser Länder und die Zusammenarbeit wird für Russland angesichts der zunehmenden Isolation durch den Ukraine-Krieg ja immer wichtiger. Zweitens, der Handel und die Eisenbahner starten heute Mittwoch in die Kollektivvertragsverhandlungen für das kommende Jahr. Die Gewerkschaft GPA fordert einen Abschluss für den Handel über der rollierenden Inflation von 3,8%. Es geht um immerhin 572.000 Beschäftigte. Es wird aber nicht nur mehr Geld, sondern auch mehr Freizeit gefordert. Die Arbeitgeber wiederum verweisen aber auf die schlechte Konjunktur und die geringe Kaufkraft. Und drittens, Dominik Thiem hat seine Karriere beendet. Der 31-jährige niederösterreichische Tennisspieler war einst Nummer 3 auf der Welt. Er hat gestern Dienstagabend aber vor fast 10.000 Fans in der Wiener Stadthalle im Erstrundenmatch der ATP-Tour verloren. Sein Karriereende bezeichnet Thiem als traurig und emotional. Spekulationen über ein mögliches Comeback wies er aber kategorisch zurück. Großen Dank sprach Thiem seinen Fans in Österreich und weltweit aus. Ein Interview mit dem österreichischen Ausnahmesportler lesen Sie auf derstandard.at. Dann habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Achtung, am Wochenende steht wieder die Zeitumstellung an, wie man die körperlich am besten wegsteckt und was man sich dabei auch für Jetlag-Situationen abschauen kann. Darüber haben meine Kollegin Franziska Zeudel und ich mit einem Chronobiologen in unserem Schwester-Podcast Besser Leben gesprochen. Falls Sie Feedback und Anregungen für uns haben, dann schicken Sie uns die gerne an podcast@derstandard.at. Falls Ihnen ein Thema des Tages gefällt, dann freuen wir uns auch immer über gute Bewertungen, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Danke fürs Zuhören, Baba, und bis zum nächsten Mal.
Sie haben mich mit Ihren großen Kinderaugen angeschaut und richtig begeistert mit mir gespielt. Aber mit der Zeit immer weniger, später gar nicht mehr. Einsam im kleinen Käfig und dann einfach weggegeben. Gibt's nicht jemanden, der nach vielen Jahren genauso auf mich schaut wie am ersten Tag?
Sie hörten Christine Reiler als Ratteronja. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.